Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, wird hier fortgesetzt mit Episode 60. Lifestyle im Wandel der Zeit, 6 Jahrzehnte kultureller Evolution, Teil 2 von 1990 bis heute. So geht es dann mit Folge 17 weiter. In den 90ern gab es für mich auch beruflich einen kulturellen Wandel, als ich den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Es war ein mutiger Schritt, begleitet von Visionen und Ideen, der mich zu einem aktiven Teil der Logistikbranche machte. Die 2000er Jahre waren geprägt von der Digitalisierung und Globalisierung, wobei das Internet eine noch größere Rolle im täglichen Leben einnahm. Die Mode wurde durch einen Mix aus Retro-Stylen, High-Tech-Mode und Einflüssen aus der Popkultur geprägt, wobei sowohl Streetwear als auch Designer-Labels gleichermaßen beliebt waren. Für mich persönlich markierten die 2000er Jahre einen Übergang zu einer entspannteren Zeit, begleitet von vielen aufregenden Reisen rund um den Globus. In dieser Zeit hatte ich mich von gesellschaftlichen und beruflichen Normen freigemacht. Die Musikszene der 2010er Jahre erlebte die Dominanz von Streamingdiensten, die eine beispiellose Vielfalt an Musikgenres und Künstlern zugänglich machten. Für mich war das leider auch die Zeit mit vielen musikalischen Missverständnissen, die im TV präsentiert wurden von solchen Typen wie Florian Waffeleisen oder Giovanni Mozzarella. Es war nun auch die Zeit, auf die ich eigentlich von Anfang an hingearbeitet hatte. Ich war im Ruhestand. Es war nun die wirklich entspannte und sorglose Zeit. Alles konnte, nichts musste. Der Lifestyle wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, darunter kulturelle Hintergründe, finanzielle Möglichkeiten, berufliche Situationen, persönliche Interessen und Lebensziele. Es kann eine bewusste Entscheidung sein, bestimmte Aktivitäten zu verfolgen oder einen bestimmten Lebensstil zu pflegen, der ein Gefühl von Zufriedenheit, Wohlbefinden und Identität vermittelt. Bleibt gespannt und taucht ein in einen spannenden und ereignisreichen Rückblick auf den Lifestyle der einer Ära, die vielleicht noch wesentlich entspannter und entschleunigter war. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Lifestyle im Wandel der Zeit, 6 Jahrzehnte kultureller Evolution, Teil 2 von 1990 bis heute.
Die 1990er Jahre waren geprägt von kultureller Vielfalt und technologischem Fortschritt, wobei das Internet eine zunehmend wichtige Rolle im täglichen Leben spielte. Die Mode war von einem Mix aus Grunge, Hip-Hop und minimalistischen Trends geprägt, wobei Designermarken und Streetwear gleichermaßen beliebt waren. Die Popularität von Popmusik, Alternativrock und Hip-Hop erreichte neue Höhen, während Musik-Downloads und CDs die dominierenden Medien wurden. Das Internet veränderte den Lebensstil durch E-Commerce, soziale Medien und die Möglichkeit, Informationen sofort abzurufen. Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit gewannen an Bedeutung, wobei Trends wie Recycling und Bio-Lebensmittel immer beliebter wurden. Für mich gab es dann in den 90ern beruflich auch einen kulturellen Wandel, ich machte mich selbstständig. Ein Schritt mit Wagnis, aber auch mit Visionen und Ideen. Und diese Dekade brachte mir nach meinen zwei Ehen nunmehr ein neues Lebensglück.
Reiseerlebnisse sind kulturelle Erkundungen und kulturelle Abenteuer. Hierzu nun ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 21, Folge 18. Viva Las Vegas!
Wir brachen dann sofort nach der Rush-Hour auf. Vor uns lagen nun ca. 270 Miles oder 430 Kilometer bis Las Vegas. Erst wieder die I5 North, dann ging es auf die I10 East und irgendwann dann außerhalb der Los Angeles Area ging es auf die Interstate 15 North. Von nun an freie Fahrt, Tempomat eingestellt und locker ging es erst durch die Berge bei San Bernardino und dann runter nach Bastoff und in die Mojave-Wüste. Kaum Verkehr, ab und zu wurde man von Trucks überholt, die wesentlich schneller fuhren als die kleinen Fahrzeuge. Ein sehr entspanntes Fahren. Wir hatten auch ausreichend zu trinken mitgenommen. Auf einer Raststätte in der Wüste dann auch mal kurz Pause gemacht, was getrunken und Hamburger gegessen. Und so cruisten wir dann weiter in Richtung Nevada und Las Vegas, im Radio Country Station. Aber wir hatten auch Stones Kassetten mit im Gepäck und ein wenig andere Musik. Mirko war ja inzwischen auch ein Rolling Stones Fan. Till, so hieß Mirkos Freund, wurde plötzlich panisch, als er auf der anderen Seite der Autobahn eine Horde Motorradfahrer in schwarzen Kutten sah, alle auf Harleys und über die ganze Breite der Straße verteilt. Er rief nur, Rockers. Im Vorbeifahren konnte man dann noch auf den Kutten lesen Hells Angels. Es waren wohl so circa 30 bis 40 Motorräder. Er meinte nur, hoffentlich kommen die nicht hinter uns her. Wir hatten ja hinten im Fenster des Wohnmobils eine deutsche Bundesdienstflagge reingehängt, so dass wir eben als Deutsche auch identifiziert werden konnten. Till hatte nun die Vorstellung, dass Hells Angels sich vornehmlich Ausländer und speziell Deutsche aussuchten. Es dauerte eine ganze Zeit, bis wir den wieder beruhigen konnten. Irgendwann ging es dann wieder in die Berge. Wir haben den Mountain Pass überquert, danach kam dann auch die Staatsgrenze nach Nevada, und von da an ging es hinab auf Las Vegas zu. Es war so gegen 16.30 Uhr und die Sonne war bereits hinter uns hinter den Bergen verschwunden. So konnte man dann unten im Tal schon etwas von den Neonlichtern Las Vegas sehen. Es war ein überwältigender Anblick, da aus den Bergen unten die Skyline von Las Vegas zu entdecken, und auf der anderen Seite, über der dortigen Bergkette, sah man einen Flieger nach dem anderen im Anflug auf den Flughafen, wie an einer Perlenkette aufgezogen. Dann waren wir unten und fuhren von Süden auf dem Las Vegas Boulevard, also dem berühmten Strip entlang. Rechts lag der Flughafen und ein Stück weiter dann links war die Baustelle der späteren Luxor-Pyramide. Daneben kam das dann gerade erst frisch eingeweihte Excalibur mit seinen Türmen und Zinnen. Nun war der Strip zu der Zeit noch nicht so bebaut, wie ich ihn dann in späteren Jahren gesehen und noch öfters erlebt habe. Solche Themenhotels wie Venetian, Paris, New York, Treasure Island gab es da noch nicht. Auch die Luxushotels, wie Bellagio oder MGM Grand, wurden erst später gebaut. Damals waren es das Riviera, das Stardust, The Dunes, das Flamingo und das Sands, die mit ihrer Leuchtreklame den Strip den Glanz verliehen. Was aber auch schon dort war, das Caesars Palace, allerdings noch als alleinstehender Tower. Wir fuhren erst einmal den Strip runter und dann wieder zurück. Öffentliche, kostenlose Parkplätze gab es reichlich dort, so dass wir dann das Wohnmobil abstellten und nun zu Fuß alles weiter erkundeten. Um die Dimension zu verstehen, die damals dort die Parkplätze der Hotels am Strip hatten: auf dem Parkplatz vom Caesars Palace fanden 1981 und 1982 Formel 1 Rennen statt. Nun schauten wir erst einmal zu Fuß alles an, was es dort so am Strip zu sehen gab. Es waren auch viele große Baustellen zu der Zeit dort. Die Hotels und Casinos lagen auch noch weiter auseinander. Dadurch war auch auf dem Strip selbst noch kein so reger Personenverkehr. Es wurde nun auch langsam dunkel, so dass jetzt auch die ganze Glitzerpracht der Leuchtreklamen dort alles erhellte. Alles war so auch taghell und grellbunt. Sehr beeindruckend und schon auch überwältigend. Las Vegas, der Mythos des Glücksspiels und für mich auch ein Hauch Cosa Nostra, der illegalen Geschäfte und des organisierten Verbrechens. Und nun standen wir vor einem dieser Tempel mit einer verruchten und unrühmlichen Vergangenheit, dem Flamingo, immer auch verbunden mit dem Namen Bugsy Siegel. Natürlich wollte man da auch mal reinschauen. Gleich am Eingang tönten einen schon die Geräusche der Hunderten von Slotmaschines entgegen. Das Laufen der Walzen und das Bimmeln der Gewinnanzeige und dann das Rascheln der Münzen in das Ausgabefach. Ein Sound, der einen fast erschlägt. Der riesige Saal war etwas gedimmt, dafür leuchteten und blinkten aber an allen Ecken die Automaten. Lange hatten wir aber nicht das Vergnügen, uns dort aufzuhalten, denn ganz schnell war ein Saalordner bei uns und komplimentierte jedenfalls die beiden Kids wieder hinaus. Der Aufenthalt und das Glücksspiel in den Casinos ist erst ab 21 Jahren erlaubt und wird sehr streng überwacht. Keine Chance für die beiden und damit natürlich auch für mich. Somit hielten wir uns dann noch ein wenig draußen auf und schauten uns die bunte Glitzerwelt noch eine Weile an. Nun gab es damals sogar bei fast allen Hotels Abstellmöglichkeiten für Motorhomes und Wohnmobile mit allen Anschlüssen. Eigentlich hätten wir deshalb auch direkt dort bleiben können. Allerdings hatten wir bei der Planung einen Campingplatz außerhalb von Las Vegas am Lake Mead ausgesucht und da fuhren wir nunmehr hin. Es war inzwischen stockdunkel. Der Campingplatz hieß Colville Bay und lag so circa 30 Meilen außerhalb und war über Landstraßen zu erreichen. Nun waren die Hinweisschilder an den Landstraßen nicht so groß wie an den Highways oder Interstate und so mussten wir nun sehr aufpassen, dass wir die richtige Route fanden. An einem Abzweig fanden wir dann ein Hinweisschild zu unserer Destination. Allerdings führte dieser Weg im U immer wieder zurück auf die Straße, von der wir gekommen waren. Nun konnte man nur noch kombinieren, dass das Schild eventuell in eine falsche Richtung zeigte. Also fuhren wir zunächst einmal geradeaus weiter und am nächsten Abzweig zeigte dann erneut ein Schild nach rechts zu unserem Zielpunkt. Wir folgten also erneut diesem Hinweis, der uns dann auch tatsächlich an unser Ziel brachte. Es war inzwischen schon sehr spät und wie gesagt, stockdunkel, obwohl man im Südwesten den hellen Lichtschein Las Vegas sehen konnte. Wir konnten im Dunkeln nun auch tatsächlich nicht sehr viel erkennen, nur den durch unsere Autoscheinwerfer erhellten Stellplatz. Ansonsten gab es keine Beleuchtung auf dem Platz außer ein paar spärliche Lichter am Dusch- und Toilettengebäude. Es schien auch so, als ob auf dem Platz kaum andere Gäste waren. Dafür war es sehr ruhig, nur Grillen waren zu hören und vielleicht auch noch Geräusche von anderen Tieren, die wir aber so nicht wahrnehmen konnten. Nachdem wir uns unter der Dusche frisch gemacht hatten, legten wir uns schlafen. Es war ja der erste richtige Reisetag und es war inzwischen wohl auch nach Mitternacht. Am nächsten Morgen wachten wir bei ganz grellem Sonnenlicht auf und bemerkten erst, in welcher Gegend wir gelandet waren. Wir befanden uns in der Wüste, umgeben von Chaparral-Sträuchern. Und am Duschhaus fanden wir dann auch ein großes Hinweisschild, das dort vor Taranteln, Schwarzer Witwe und Skorpionen gewarnt wurde. Und tatsächlich, wir waren dann auch mit die einzigen dort auf dem Campingplatz. Gott sei Dank hatten wir aber genug zu trinken dabei und konnten so auch noch in der trockenen, warmen Luft schön frühstücken, richtig amerikanisch mit Fried Eggs, Bacon, Toast und Butter und Kaffee bzw. Tee. Ist gut, wenn man alles dabei hat. Dann ging es weiter. Erst einmal eine Tankstelle suchen, denn durch die Irrfahrt in der Nacht, mussten wir nun schnellstens voll tanken. Ins Auto, Klimaanlage an, denn wir hatten schon morgens über 30 Grad da draußen und ab Richtung Arizona. Inzwischen waren wir angekommen auf der Tour und im neuen Lebensstil.
Und der King lebt, viva Las Vegas!
Die 2000er Jahre waren geprägt von der Digitalisierung und Globalisierung, wobei das Internet eine noch größere Rolle im täglichen Leben einnahm. Die Mode war von einem Mix aus Retro-Stilen, Hightech-Mode und Einflüssen aus der Popkultur geprägt, wobei Streetwear und Designer-Labels gleichermaßen beliebt waren. Die Musikszene war von einer Vielzahl von Genres geprägt, wobei der Aufstieg von Streaming-Diensten und digitalen Downloads die Art und Weise, wie Musik konsumiert wurde, veränderte. Die Verbreitung von Smartphones, Social Media und Online-Plattformen revolutionierte die Kommunikation und den sozialen Austausch. Der Trend zu einem gesünderen Lebensstil führte zu einem Anstieg von Bio-Lebensmitteln, Fitness-Apps und Wellness-Produkten. Für mich waren die 2000er Jahre eine Zeit des Überganges in eine entspanntere Zeit, mit vielen aufregenden Reisen rund um den Globus. Ich hatte mich insoweit freigemacht von gesellschaftlichen und beruflichen Normen. Mein Fokus war bereits ausgerichtet in die Zeit, wo ich den Stress ablegen kann und meine Zeit selbstbestimmt verwalten kann, meinen Ruhestand.
Und nun ins Showbiz, auch hierzu einmal noch ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 32, Folge 12.
Das Jahr 2003 war dann auch der Beginn einer neuen Karriere für mich. Wir hatten uns einmal einen freien Tag gegönnt und ich war mit Gina mal nach Bückeburg gefahren und wir wollten da einen entspannten Tag verbringen, mit Schlossbesichtigung, gutem Essen und einen schönen Spaziergang durch Ort und Schlossanlagen. Doch es kam alles ganz anders. Als wir am Schloss ankamen, war der Parkplatz schon gut belegt für einen Tag in der Woche. Dann sahen wir große Trucks mit jeder Menge Equipment für ein Filmset, Scheinwerfer, technische Utensilien, Kabeltrommeln etc. und jede Menge Personal war dort hektisch am Werkeln. Als wir dann uns dem Schlossplatz näherten, sahen wir, wie alles direkt in das Schloss hineingebracht wurde. Es war ein wirres Treiben dort vor Ort. Um nun in Erfahrung zu bringen, was hier los ist, fragten wir dann einen von den Leuten, die da hektisch herumliefen, was denn hier abgeht. Der sagte uns dann so im Vorbeigehen, hier würde heute die 2000. Folge der TV-Serie Verbotene Liebe gedreht. Die Verbotene Liebe war eine deutsche Seifenoper, die vom 2. Januar 1995 bis zum 26. Juni 2015 im Vorabendprogramm des Ersten ausgestrahlt wurde. Irgendwie interessierte mich nun dieses Geschehen hier doch, während Ginas Interesse da schon eher suboptimal war. Um es nun jedem gerecht werden zu lassen, gingen wir erst einmal etwas Leckeres essen, aber dann trieb es mich doch noch einmal an den Ort des Geschehens zurück. Nun konnte man selbst von den Dreharbeiten nichts mitbekommen, da alles ja drinnen im Schloss stattfand und wir da nicht reinkamen. Trotzdem kamen immer wieder Personen, die durchgelassen wurden. Und irgendwann fragte ich dann mal einen vom Team, der draußen seine Rauchpause machte, weshalb da immer Leute durchgelassen werden. Das wären Komparsen oder Nebendarsteller. Und so beiläufig sagte er, die werden immer gebraucht, auch für die normalen Folgen, die in Köln-Ossendorf in den Studios gedreht werden. Wir unterhielten uns dann doch sehr intensiv, weil mich vieles an der Organisation einer solchen Produktion schon aus unternehmensorganisatorischen und logistischen Gründen interessierte und er stellte sich dann vor als Castingdirektor der Produktion. Während dieses recht lockeren Gespräches, betrachtete er mich dann so und sagte:
Du, wir suchen immer wieder etwas ältere Charaktere als Nebendarsteller, davon haben wir nicht genug. Wenn du mal Lust hast, hier ist meine Karte, ruf mal an und komm zum Casting nach Köln.
Dann musste er wieder zum Set. Gina hat die ganze Szene nur kopfschüttelnd wahrgenommen. Und so hatten wir dann auf der Rückfahrt nach Hannover ein sehr interessantes Thema, nämlich nach dem Motto:
Das willst du doch wohl nicht wirklich machen.
Gina war im Denken und Handeln die rationalere von uns beiden, was manchmal dann durchaus für etwas Konfliktpotenzial sorgte. Aber in mir arbeitete das schon. Zunächst ging ich aber wieder zum Tagesgeschäft über und wurde selbst wieder rational und pragmatisch. Aber wie gesagt, in mir hatte es ja gearbeitet. Und Vernunft war zwar eine schöne Tugend, aber manchmal sollte man sie auch überwinden, vor allem, wenn etwas Neues sich auftun konnte. Und so rief ich dann Jens, so hieß der Casting-Fuzzi, an. Er konnte sich tatsächlich noch gut an unser Gespräch in Bückeburg erinnern und nannte mir einen Termin, wo Castings für die nächsten terminierten Drehs erfolgen. Er wollte mir dann einen Probetext per Fax schicken, für das Casting eines Nebendarstellers. Tatsächlich kamen dann so eine Art Drehbuchseiten, wo ein Text markiert war. Nun hatte ich das Problem, Gina das alles zu erklären. Ich fing dann so an: Du weißt ja, dass ich schon Deutschlands nördlichster Diskjockey war, du weißt ja, dass ich schon Skilehrer war, du weißt ja, dass ich schon als Kind im Harz auf der Bühne gestanden habe in dem Singstück Das kleine Teehaus der Landesbühne Niedersachsen und als Schüler in Lederhosen damals von Lüneburg aus in der holsteinischen Schweiz in zwei Immenhof-Filmen mit Heidi Brühl dabei war. Da passt es doch ganz gut, wenn ich jetzt auch mich noch einmal als Schauspieler versuche. Sie schüttelte nur den Kopf, machte die Wischerbewegung, und ich nahm das einfach mal als Zustimmung. Also setzte ich mich ein paar Tage später in den ICE nach Köln. Standesgemäß natürlich in der ersten Klasse. Falls jetzt jemand kommen sollte, würde ich sagen, dass ich meine Autogrammkarten leider vergessen habe. Ich fühlte mich nun schon von allen Seiten beobachtet. So präsumierte ich auch, dass die paar Leute hier im Waggon schon tuschelten, da ist er, der jetzt zum Casting fährt. Allerdings war ich mir sicher, dass sie die Casting-Couch aber nicht mit mir in Verbindung brachten. Ab Köln Hauptbahnhof in ein Taxi und ab nach Ossendorf. Dort wurde ich von Jens begrüßt wie ein alter Kumpel. Sehr lässig der Umgang dort. Das nahm einen schon mal die Anspannung, oder wie wir Künstler sagen, das Lampenfieber. Dann zum Castingset, eine der Kulissen dort, wo noch zwei weitere Kollegen von Jens saßen. Kurze Einweisung in die mir bereits übersandte Szene und dann Action. Einer las den Text meines Gegenübers und nun musste ich meinen Part abliefern, also meinen Text, den ich ja im Zug noch einmal intensiv geprobt hatte, weshalb mich die Mitreisenden auch immer so verwundert angeschaut hatten. Irgendwie war ich wohl überzeugend. Jedenfalls gab es ein, zwei Korrekturen, das war es dann. Jens sagte noch zu mir, da könnte man was daraus machen. Er werde sich dann bei mir melden, wenn ein solcher Charakter auf dem Drehplan steht. Ich müsste dann aber kurzfristig zur Verfügung stehen. Und so ging es erstmal zurück nach Hannover. Nun hieß es also erst einmal warten, bis die passende Rolle eines seriösen, distinguierten Mit-50ers im Handlungsstrang auftauchte. Und nach circa 3 Wochen war es dann soweit, hatte schon gar nicht mehr wirklich damit gerechnet. Konnte das auch aus den aktuellen Folgen im TV der Serie Verbotene Liebe nicht erkennen, weil die natürlich immer mehr als 7 Wochen hinter den derzeit gedrehten Folgen nachlaufen. Nun aber rief Jens persönlich an und hatte die Rolle eines Notars zu besetzen. 2 Drehtage waren hierfür in den Studios in Köln-Ossendorf angesetzt. Ich sagte natürlich sofort zu. Diese Rolle war mir quasi auf dem Leib geschrieben. Und so gab er noch folgende Eckdaten durch. Drehbeginn in 2 Tagen um 8 Uhr und 15 Minuten. 2 Szenen, je 2 Takes in Continuous Action pro Szene, an 2 aufeinanderfolgenden Tagen mit Text. Drehbuchseiten kommen per Fax. Fax kam und in jedem Take hatte ich einen zusammenhängenden Satz, also insgesamt 4 Sätze. Nun gab es aber erst einmal viel zu tun. Text lernen, mich in die Figur reinarbeiten. Und schon hatte ich Bilder im Kopf, Vor ein paar Monaten war ich noch am Hollywood Boulevard und habe auf dem Walk of Fame die Sterne bewundert. Und nun stand ich am Beginn einer glamourösen Karriere und werde dann dort auch meinen eigenen Stern bekommen. So schnell werden Träume wahr. Brauche ich jetzt einen Agenten? Muss ich Autogrammkarten drucken lassen? Brauche ich einen Künstlernamen? Werden die Medien über mich herfallen? Sollte ich eine Homestory machen? Kann ich überhaupt noch ohne Bodyguards in die Öffentlichkeit? Wird sich mein Leben nun grundlegend verändern? Fragen über Fragen. Aber das Wichtigste stand mir noch bevor. Ich musste Gina erklären, dass ich am nächsten Tag zum Dreh nach Köln fahre. Ich kam also nach Hause und legte so beiläufig die Drehbuchseiten auf den Tisch. Irgendwann kam Gina und fragte, was das denn sei. Ich sagte, meine Rolle in Verbotene Liebe. Außer ein
Also doch.
Kam dann nichts mehr. Aber ich konnte sie dann ein wenig versöhnen, indem wir schön essen gingen und sie hat mich dann tatsächlich auch zum Bahnhof gefahren. Ich reiste ja bereits einen Tag früher an, damit ich pünktlich morgens am Set bin. In Köln hatte ich im Domhotel dort auf der Domplatte eingecheckt, als es das so noch gab. Also, ganz standesgemäß, am Abend aber nicht mehr in die Altstadt, sondern hier gleich um die Ecke ins Früh am Dom. Noch ein paar frische Kölsch und ein wunderbar selbst angemachtes Tata, dann ins Bett. Ich musste frisch aussehen am Set, damit die Maske nicht so viel zu tun hat. Wake-up Service, dann Frühstück, Taxe und ab nach Ossendorf. Dort traf ich dann gleich auf Jens, der sagte, dass ich nun erst einmal warten muss, bis die Szene dann aufgerufen wird. Und so lernte ich zunächst die Lektion am Set, dass Warten dort die größte Herausforderung ist. Zwischendurch noch die Formalitäten wegen der Gage. Da ich selbstständig war, ging das ziemlich unkompliziert. So ein Drehtag besteht wohl zu 90% aus Wartezeiten. Aber es gab Kaffee, Kaltgetränke und belegte Brötchen in einer kleinen Cafeteria. Überall im Gebäude, wo sich der Backstage-Bereich befand, liefen Monitore, wo man das aktuelle Aufnahmegeschehen verfolgen konnte. Immer wieder dann über die Lautsprecher die Aufrufe für die Akteure der aktuellen Szenen. Da waren dann auch die Hauptakteure dabei, die dort einfach ihrer Arbeit nachgingen. Es war ein rein geschäftsmäßiges Treiben dort. Aber alles in einer geordneten Hektik. Dann kam eine Dame, die für die Garderobe zuständig war und stellte fest, dass das Hemd und die Krawatte, die ich anhatte wegen der Streifen so im TV gar nicht gingen. Also ab in den Fundus und da wurde ein passendes weißes Hemd und eine schlichte Krawatte rausgesucht und ich konnte mich in einer der Garderoben dann umziehen. Dann kam der Aufruf für den ersten Take meiner Szene. Und im Drehbuch stand dann ja auch die Nummer der Folge, die Nummer der Szene und T17 für Take 17. Dann weiter die Kulisse, Schloss Königsbrunn Kaminzimmer. Weiter die Darsteller der Szene, die da waren, Johannes von Lahnstein, Nico Brandner, Hausdame Elke Kepler, Arzt mit Text, Notar mit Text. Die Szene wurde beschrieben mit, Nico stellt sich dem Vaterschaftstest. Zeit, Nachmittag. Zunächst stellten wir uns am Set alle mit Handschlag vor. Es begann dann erst mit Stell- und Lichtproben, dann mit einem ersten Probedurchlauf. Von der Regie kamen dann noch entsprechende Anweisungen, wie zum Beispiel zu mir, ich sollte lauter und langsamer sprechen. Ich versuchte natürlich die Figur recht authentisch rüberzubringen, zumal die Juristerei ja mich auch schon lange interessierte. Also noch ein zweiter Probedurchlauf und dann sollte der erste Schuss kommen. Und so lief die Szene, der Arzt und der Notar, also ich, sitzen neben dem Grafen Johannes im Kaminzimmer. Die Hausdame tritt mit Nico Brandner herein. Und die Hausdame verlässt das Zimmer dann wieder. Es kommt zunächst zu einer ablehnenden Geste zwischen Nico und dem Grafen. Nico blickt irritiert auf den Arzt und den Notar. Johannes registriert ihren Blick und deutete auf den Notar.
Das ist Herr Keitner, einer meiner Notare. Sie verstehen sicher, dass ich den Vaterschaftstest nur unter notarieller Aufsicht durchführen kann.
Nun mein großer Auftritt, mit einer selbstbewussten und souveränen Geste, und so legte ich die Figur auch an, sagte der Notar zu Nico.
Guten Tag, ich werde hier die Durchführung des Tests notariell beaufsichtigen.
Nun überreichte der Arzt Nico und Johannes je ein Röhrchen für die Speichelprobe. Klappe, Take fertig. Das war er, mein erster Auftritt im Rampenlicht der Scheinwerfer. Nun hieß es erst einmal wieder warten auf den nächsten Take.
Und weitere Rollen folgten dann noch, es gab zwar keinen Oscar, aber dafür Oscars Bar.
2010er-Jahre waren geprägt von einer zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung, wobei Sozialmedien und Mobile-Technologien den Lebensstil prägten. Die Mode war von einem Mix aus Streetwear, Nachhaltigkeitsbewusstsein und Retro-Trends geprägt, wobei Online-Modehändler und Influencer eine große Rolle spielten. Die Musikszene erlebte die Dominanz von Streaming-Diensten, die eine beispiellose Vielfalt an Musikgenres und Künstlern zugänglich machten. Für mich war das leider auch die Zeit, mit vielen musikalischen Missverständnissen, die im TV präsentiert wurden von solchen Typen wie Florian Waffeleisen oder Giovanni Mozzarella. Der technologische Fortschritt brachte künstliche Intelligenz und Smart-Home-Technologien in den Mainstream, was den Lebensstil und den Alltag weiter veränderte. Der Trend zu einem bewussteren Lebensstil führte zu einem verstärkten Interesse an veganer Ernährung, mentaler Gesundheit und umweltfreundlichen Praktiken. Okay, für mich war das nun die Zeit, auf die ich eigentlich von Anfang an hingearbeitet hatte, ich war im Ruhestand und nun auch ein drittes Mal verheiratet. Es war nun die wirklich entspannte und sorglose Zeit. Alles konnte, nix musste.
Mit polynesischem Lifestyle aus der Südsee in den Ruhestand, und dazu ein Ausschnitt aus Staffel 4, Episode 43, Folge 13.
Zurück an Bord gab es dann abends eine polynesische Folklore-Veranstaltung auf Deck 8. Eine Gruppe von der Insel zeigte eine 45-minütige Show mit traditionellen, aber auch modernen Tänzen und Gesangseinlagen. Da kam dann noch mehr Südsee-Feeling auf. Besonders dieser mehrstimmige, melodische A Cappella-Gesang mit rhythmischer perkussiver Begleitung ließ einen direkt die Hüften rotieren. Aber das alles war nicht nur ein Touristenspektakel, sondern das war schon gelebte Kultur. Die Tänze heißen Oti, der eine bestimmte Geschichte erzählt, Aparima, ein Tanz, der durch Handbewegungen eine Geschichte erzählt, Givinau, wo ein Sänger einen Vers anstimmt, der vom Chor aufgenommen wird und dann das Tempo des Tanzes bestimmt, so wie in dem Lied Nauhaka Taranga. Das auch die Vorlage für Toni Marshalls Song Schöne Maid ist. Die traditionelle polynesische Musik, die die Tänze begleitet, besteht meistens aus Ukulele, Vivo, Nasenflöte und Pahu, zweifällige Trommel. Ich hatte das ja schon auf der letzten Kreuzfahrt gemerkt, dass ich immer mehr diese spirituelle Wirkung von Kulturen aufnehmen konnte. Dort war es hauptsächlich der hinduistische Spirit, hier nun diese polynesische Kultur. Es ging einfach darum, mit welcher Leichtigkeit man den Alltag ablegen konnte, wenn man sich einfach diesen kulturellen Schätzen hingab. Nun war ich inzwischen in einem Alter, wo ich alle Vorzüge einer Wohlstandsgesellschaft genossen habe. Aber war das nun mehr wert als das Leben dieser Kulturen mit ihrer Unbeschwertheit? Wir beurteilen das aus unserer Sicht als entbehrungsreich, aber ich merkte immer mehr, dass wir es eigentlich sind, die alles entbehrten. Sicherlich war es schwer, sich da rein zu versetzen, und sicherlich war ich nun auch nicht auf dem Aussteigertrip, dazu war es vielleicht nun auch schon zu spät. Ich versuchte einfach nur, einmal über den Touristenblick hinaus ein wenig zu verstehen, was diesen Menschen die Zufriedenheit, Zuversicht und den Lebensmut gibt. Vielleicht wäre das auch einmal eine Inspiration für den Fußball gewesen, damit auch dort die Leichtigkeit des Spiels wieder zurückkommt, statt dieser rein statischen und taktischen Ausrichtung. Nun folgte die kürzeste Etappe dieser Reise. Sie war 20,5 Seemeilen lang. Um 5 Uhr legte der Dampfer ab und ging um 7.30 Uhr in der Beidopunu vor Moria vor Anker. Moria zählt geografisch zu den Gesellschaftsinseln, französisch, Île de la Société, genauer zu den Inseln über dem Winde, französisch, Île d'Yvon. Wir hatten einen privaten Landgang vorgesehen. Dafür wurde wieder getendert zum Quai Paul Gauguin, von wo wir uns dann zu Fuß auf den Weg machten. Was natürlich bereits sofort ins Auge sticht, ist diese üppige tropische Flora mit dieser Artenvielfalt. Alles dicht bewachsen in einem vielschichtigen Grün. Zunächst erkundeten wir einmal den östlichen Strandbereich, der bis ans Wasser heranbewachsen ist mit Brotfruchtbäumen, Bananenpflanzen und natürlich Kokosnüssen. Man hatte immer wieder diesen wunderbaren Blick auf das bergige Innere der Insel. Die höchste Erhebung ist der Mont Tuhi mit einer Höhe von 1207 Meter. Eine weitere ist der Mont Tautuepei mit 769 Meter Höhe. Dann ging es für uns in westlicher Richtung weiter auf der Ringstraße, die immer am Wasser entlang führte. Wir kamen bis zum Moria Dolphin Center mit Marina und Strand. Dort gab es eine Poolbar, so dass wir uns auch einmal erfrischen konnten bei einem Tabu, dem hervorragenden tahitianischen Bier. Die ganze Anlage befand sich im Intercontinental Resort and Spa, Tiura Moria. Dann auf dem Rückweg, der doch ganz schön lang war, wurden wir von Mitgliedern der Showcrew, die mit einem Großraumtaxi vorbeikamen, freundlicherweise aufgelesen und brauchten so nicht die ganze Strecke zurücklaufen. Und so ging es dann mit den Tendern wieder zurück an Bord. Ankerheben war dann 21 Uhr. Und zur Einstimmung auf das nächste Ziel fand um 21 Uhr und 15 Minuten an der Phoenix Bar 8 dann auf Deck 4 die Bora Bora Party statt. Heiße Rhythmen wie Samba, Marengai, Cha-Cha und Foxtrot, live gesungen vom Atanya Show Ensemble in Begleitung der Spirit Band. Morgens um 8 Uhr, nach 142 Seemeilen, trafen wir auf der Rede in der Lagune vor Waitapi ein. Bora Bora ist ein Atoll, in klassischer, beschriebener Atollform mit einem Zentralberg sowie einem Korallensaum mit zahlreichen aufliegenden Motu. Das Atoll gehört zur Gruppe der Gesellschaftsinseln in Französisch-Polynesien, genauer zu den Inseln unter dem Winde, Französisch, Île Sous-le-Vent. Bora Bora gilt als einer der exklusivsten und luxuriösesten Urlaubsorte in der oberen Preisklasse und gehört zu den teuersten Reisezielen der Welt. Hier waren wir also genau richtig. Zunächst erkundeten wir wieder zu Fuß den Ort in der Umgebung der Anlegestelle der Tenderboote. Natürlich wurden wir auch dort mit polynesischer Folklore empfangen. Was zunächst auffiel, waren die vielen Perlengeschäfte dort im Zentrum. Auch hier wieder einen Rundgang, auch in einen Supermarkt, um mal nach dem Sortiment dort schauen. Nun war es allerdings mal wieder so ein Tag mit dicken Wolken und ab und zu einem Schauer, aber es war ja warmer Regen. Was weiter auffiel, war der rege Straßenverkehr dort auf der Hauptstraße. Auch hier sieht man beim Blick auf die Berge diese üppige tropische Vegetation. Die höchsten Erhebungen der Insel sind Mont Otemanu mit 727 Meter, Mont Pahia mit 661 Meter und Mataihua mit 314 Meter. Der Mont Otemanu, die höchste Erhebung des Atolls, stellt den abgewitterten Zentralschlot und Gipfel des einstigen Zentralvulkans dar und ist mit seiner Charakteristik fast von jedem Punkt der Insel zu sehen. Am Nachmittag dann machten wir unsere Inseltour. Dazu bestiegen wir einen Letrak. Das sind handelsübliche LKW-Fahrgestelle, denen eine selbstgebaute Buskabine aufgesetzt wird. Die Fenster sind offen, Fensterscheiben sind wegen des milden Klimas nicht notwendig. Und so befuhren wir die Ringstraße, mit Halt an allen besonders sehenswerten Ausblicken, unter anderem auf die Motu der Lagune. Alles Bilderbuchpanoramen, wie man sie von Fotos aus Südseereiseführern kennt. Nun wurde das Wetter auch besser und es gab dazu dann sogar den blauen Himmel. Ein Stopp war auch bei einer Batikwerkstatt, wo die bunten polynesischen Tücher angefertigt werden. Es ging weiter zu einigen Kultstätten und Aussichtspunkten, wie Ofuorau Point oder Autuachro Point. Und immer wieder dieser wunderbare Blick auf die Lagune, auf das türkisfarbene Wasser und auf die Luxusresorts dort drüben. Und dann trafen wir ein bei dem Ziel meiner Träume, Bloody Mary's. Das ist eine weltweit bekannte Bar mit Restaurant und eigenem Anlegesteg für Yachten, in der zahlreiche prominente Gäste verkehren. 230 Namen sind auf zwei Holztafeln am Eingang verzeichnet, unter anderem Marlon Brando, Jane Fonda, Diana Ross, Jimmy Buffett, Julio Iglesias, Stephen Bishop, Ron Wood of the Rolling Stones, Paris Hilton und viele andere mehr. Und auch Tony Marshall steht auf einer der Holztafeln. Der Sänger wurde im Februar 2008 zum Ehrenbürger von Bora Bora. Er hatte mit dem gleichnamigen Lied 1978 einen Charterfolg. Und machte dadurch die Insel in Deutschland bekannt. Die Einwohner sind deshalb auf ihn zugekommen und haben ihm zum 30. Jubiläum des Liedes die Ehrenbürgerschaft angeboten. Nun ist das aber nicht die Bar, wo der Drink Bloody Mary erfunden wurde. Über die Entstehung des Drinks gibt es verschiedene Versionen, aber keine hat etwas mit der Bar auf Bora Bora zu tun. Trotzdem war es für mich Pflichtprogramm, im Rahmen meines weltweiten Barprogrammes, dort einen Drink zu nehmen. Natürlich gab es auch die Bloody Mary, aber ich bestellte den Blue Lagoon.
Vodka with Lime Juice, Blue Curaçao.
Nun hatte ich wieder eine dieser Kultbars der Welt besucht, aber auf die Holztafel kam ich wohl nicht.
Den Alltag vergessen mit gelebter Kultur und ihrer Unbeschwertheit.
Insgesamt zeigt sich, wie sich der allgemeine und der persönliche Lebensstil im Laufe von 6 Jahrzehnten ab den 1960er Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat, wobei soziokulturelle Veränderungen, technologischer Fortschritt und wirtschaftliche Entwicklungen eine zentrale Rolle spielten. Aber die wichtigste Rolle für mich war immer ein gewisses Maß an persönlicher Freiheit, Unabhängigkeit und vor allem das Leben zu leben. Der Lifestyle wird von vielen Faktoren beeinflusst, darunter kulturelle Hintergründe, finanzielle Möglichkeiten, berufliche Situation, persönliche Interessen und Lebensziele. Es kann sich um eine bewusste Entscheidung handeln, bestimmte Aktivitäten zu verfolgen oder einen bestimmten Lebensstil zu pflegen, der zu einem Gefühl von Zufriedenheit, Wohlbefinden und Identität führt. Das Lebensgefühl spiegelt dabei allgemeine Stimmung, ihre Perspektive auf das Leben und ihre Fähigkeit wider, Freude, Erfüllung und Sinnhaftigkeit in verschiedenen Lebensbereichen zu finden. Es ist von Glück, Frieden, Gelassenheit und einem Sinn für Sinn geprägt. Es ist eine subjektive Erfahrung, die von individuellen Werten, Überzeugungen und Lebenserfahrungen geformt wird. Die folgenden Episoden dieses Kapitels werden dann die einzelnen Dekaden noch einmal dezidiert beleuchten und dabei den Lifestyle jeder Periode beleuchten und erleuchten.
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.